fragen, worum geht es an Pfingsten? Es geht um Erfüllung. Und es geht zunächst mal um Erfüllung von Gottes Verheißungen. Wir haben schon gehört, was er Jahrhunderte zuvor durch den Propheten Joel verheißen hat. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter sollen prophezeien. Alle im Volk werden ausgestattet mit dem Geist. Das ist die Verheißung. Und eine andere Verheißung lesen wir bei Hesekiel. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist das, was Gott schon im Alten Testament verheißen hat. Und Jesus selbst erneuert diese Verheißung direkt vorher. Wir haben das an Himmelfahrt gehört. Am Anfang der Apostelgeschichte sagt Jesus, da heißt es, als er mit ihnen zusammen war, das ist direkt vor der Himmelfahrt, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Gemeint ist natürlich, wenn er sagt, ihr sollt warten auf die Verheißung, sie sollen auf die Erfüllung der Verheißung warten. Und an Pfingsten feiern wir, dass Gott Wort gehalten hat, dass er seine Verheißung erfüllt hat, dass er seine Gemeinde mit seinem Heiligen Geist erfüllt hat. Das ist das wunderbare Geschenk, um das es geht an Pfingsten. Es sind nicht mehr nur ein paar wenige geisterfüllte Führungspersonen, von denen dann alles abhängt. Es gab dann in einer Generation vielleicht einen Propheten in Israel. Und wenn der dann irgendwo fehlgegangen ist, dann war das ganze Volk verdammt sozusagen. Und es geht nicht um religiöse Anstrengung in unserer Kraft, dass wir irgendwas bewirken, dass wir irgendwelche Gottheiten gnädig stimmen, wie es in so vielen Religionen der Fall ist. Sondern Gott selbst tritt auf den Plan. Gott selbst kommt. Gott selbst erfüllt, und das ist die andere Erfüllung, Gott selbst erfüllt seine Gläubigen mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft. Ja, mit sich selbst. Das ist dieses Wunder, was wir nicht wirklich erklären können. Der ewige Gott erfüllt uns, nimmt Wohnung in uns, wohnt in dir. Nicht nur, wenn du dich danach fühlst, nicht wenn du denkst, du bist heute besonders heilig gestimmt irgendwie, sondern wenn du an ihn glaubst, dann lebt er in der Kraft des Heiligen Geistes in dir. Das ist das Wunder von Pfingsten und das ist das, was Jesus selbst ankündigt, in Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das erfüllt sich an Pfingsten. Diese Kraft kommt. Das ist das, was die Jünger dann erleben und das haben wir auch eben in der Lesung gehört. Die Kraft, in der die erste Kirche entsteht, und die Kraft, in der die erste Kirche lebt. Und das ist die Kraft, die Christus seiner Kirche bis zu seiner Wiederkunft geben wird. Und in dieser Kraft erfüllt seine Kirche den Missionsbefehl. Und Matthäus 24 haben wir gerade von gehört, wir lesen, dieses Evangelium vom Reich wird gepredigt werden, überall auf der Welt, allen Völkern zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Und diese Weltmission geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die Kraft in der ersten Gemeinde und die Frage an uns, haben wir diese Kraft? Leben wir als Gemeinde in dieser Kraft? Lebe ich, lebst du in dieser Kraft des Heiligen Geistes? Und vielleicht überrascht es euch, wenn ich im Glauben spreche und sage, ja, diese Kraft ist uns gegeben. Ich sage gleich noch was über die Auswirkungen, aber diese Kraft ist uns gegeben. Die Apostel und die ersten Christen, die waren keine höhere Klasse von Menschen. Sagt ja, die haben das drauf gehabt, ja? Das Neue Testament ist ja ausgesprochen offenherzig, wenn es darum geht, von den Niederlagen, von den Schwächen, von den Sünden dieser ersten Christen zu sprechen. Also die waren nicht in irgendeiner ganz anderen Liga. Und Wie ist das mit dem Heiligen Geist? Ist der ein anderer Geist heute? Ist er alt geworden? Ist er nicht mehr so auf der Höhe? So, ja, früher, da haben wir noch ganz andere Sachen gerissen. Er ist derselbe. Er ist derselbe Geist. Und ohne den Heiligen Geist wäre ich nicht hier. Und ohne den Heiligen Geist würden wir Gott nicht anbeten. Ohne den Heiligen Geist würde dieser heterogene, dieser durchmischte Haufen von Osnabrück bis Kenia, würde der sofort auseinanderfliegen. Es ist der Geist Gottes, der uns zusammenbringt. Worauf können wir bauen? Wir haben kein schönes Gebäude, also es ist schon immer schöner geworden, dank allen, die hier mitwirken. Wir haben keine glorreiche Tradition. Wir haben keine Stars oder Helden. Was wir sind als Gemeinde, das sind wir durch den Heiligen Geist Gottes, der ausgegossen ist. Nur diese Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe, die ist nichts Statisches. So, was die Jünger ein für alle Mal empfangen haben. So, ja klar, Heiliger Geist ist der Gemeinde gegeben, Pfingsten 33 nach Christus. Seitdem ist das Thema erledigt. Nein, wir lesen ja, und das sage ich euch immer wieder, wie in der Apostelgeschichte die gleichen Jünger immer wieder mit dem Geist erfüllt werden. Also Apostelgeschichte 2, sie wurden alle vom Geist erfüllt. Und dann kommen natürlich viele dazu. Und dann Apostelgeschichte 4, betet die Gemeinde und sie wurden alle vom Geist erfüllt. Dann heißt das, Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, predigte und so. Also immer wieder kommt der Geist und erfüllt seine Gemeinde. Nicht nur die, die neu dazugekommen sind, so die beim letzten Mal noch nicht dabei waren, sondern er ist immer wieder da. Und das sagt uns Gottes Wort ja auch, im Epheserbrief zum Beispiel, Kapitel 5, lasst euch vom Geist erfüllen. Ist auch nicht gesagt, die 12, die seit dem letzten Mal dazugekommen sind und das noch nicht mitgekriegt haben, sondern ihr als Christen, lasst euch immer neu, lasst euch immer wieder vom Geist erfüllen. Das ist ein andauernder Auftrag an die Gemeinde. Diese Fülle, diese immer neue Fülle ist bereit für uns. Genauso, wie sie für die ersten Christen bereit war. Und ich möchte sagen, umso tragischer ist es, wenn wir als Christen diese Quelle nicht nutzen. Also eine natürliche Reaktion auf die Frage, haben wir diese Kraft für die erste Gemeinde? Würden wir wahrscheinlich sagen, nö, wir müssen wohl noch ehrlich sein. Natürlich nicht. Und ich würde soweit zustimmen, dass wir nicht diese Früchte sehen, dass wir nicht diese Auswirkungen sehen, diese Vollmacht sehen wie in der ersten Gemeinde. Aber die Frage ist, was ist daran natürlich? Ja, was ist daran natürlich? Also wenn das ein Naturgesetz wäre. Nee, ich bin ja nicht Petrus. Petrus würde sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, dich hat Jesus noch nicht Satan genannt, so wie den Petrus. Ne? Warum sagen wir, ja, nee, natürlich haben wir diese Kraft nicht. Warum bringt uns das nicht, oder bringt uns das, ich kann es ja als Frage formulieren, bringt uns das auf die Knie vor Gott, dass wir den Himmel bestürmen? Komm, komm in deiner Kraft. Tu ein neues Werk unter uns, zu deiner Ehre. Strecke du deine Hand aus über uns. Ihr Lieben, meine Sorge ist, und da schließe ich mich selbst mit ein, und vielleicht vereinnahme ich einige von euch, die das gar nicht betrifft. Aber meine Sorge ist, dass wir uns an so viel gewöhnt haben. Dass so vieles normal geworden ist für uns. Wenn jemand sagt, das, was Apostelgeschichte 2 zu lesen ist, 3, 4, 5, das ist normal nach dem Neuen Testament. Das ist normal, wenn der Heilige Geist wirkt. Sagen wir, oh, das ist aber eine steile These. Wir haben uns an so vieles gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir Zeit in der Gegenwart des lebendigen Gottes verbringen können, dass er sich sogar noch darüber freut. Wir haben uns daran gewöhnt, dass er uns als gerecht und heilig ansieht durch das Opfer Christi. Wir haben uns daran gewöhnt, und ja, hör das als Frage an dich, hast du dich daran gewöhnt? Ich sage, wir haben uns daran gewöhnt, dass er zu uns redet in seinem Wort. Wir diskutieren dann drüber und wir sagen, ach, das gefällt mir aber nicht so und warum steht das so und warum wäre doch schöner, wenn es anders in der Bibel stünde. Aber dieses Wunder, dass ein lebendiger Gott mit uns reden will und sich verbindlich festlegt in seinen Verheißungen, staunen wir noch darüber? Oder sagen wir, nee, ist ja normal. dass er selbst in uns lebt durch seinen Geist. Dass wir Teil einer weltweiten Familie sind und überall, wo wir hinkommen in der Welt, Brüder und Schwestern treffen, mit denen wir Gemeinschaft haben können. Wir haben es immer wieder erlebt, wie fantastisch das ist. Haben wir uns daran gewöhnt, dass er uns gebrauchen will in dieser Welt. Und weil es seine Kraft ist, die in uns ist, ist dieser Dienst in der Welt kein Tropfen auf den heißen Stein. Man sagt, es nützt ja nichts. Dass unsere Gebete den Arm Gottes bewegen können. Dass unsere Worte Menschen aus dem Feuer reißen können. Haben wir uns daran gewöhnt. Dass er einmal wiederkommt, um alles in Ordnung zu bringen. Und ich frage dich, weißt du das, dass das so ist? Glaubst du das? Was sagst du, das sind interessante Theorien. Wenn du das glaubst, frage ich dich, erweicht das dein Herz? Bringt dich das auf die Knie? Verschlägt dir das die Sprache? Oder hast du das längst irgendwo abgeheftet? Sagst, ja, klar, das ist die Lehre von der Allgegenwart und von der Innewohnung und bla bla bla. Haut dich das noch um? Führt dich das in die Anbetung? Und führt dich das auf die Beine, um ihm zu dienen in dieser Welt, in dieser Kraft? Und das ist mein Gebet, dass Gott uns das die Augen öffnet dafür. Und ich kann es nicht besser sagen als, ich kann es nicht besser beten als der Apostel Paulus. Nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid von ihm. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß die Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Die Macht seiner Stärke wurde bei uns wirksam, mit der er in Christus gewirkt hat. Die gleiche Kraft. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrlichkeit und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihm gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Mit dieser Kraft ist er unter uns wirksam. Haben wir uns dran gewöhnt, oder begeistert dich das? Und ich will es umdrehen, die Frage. Haben wir uns auch daran gewöhnt, dass Christen kraftlos und müde sind? Dass sie sich untereinander zerstreiten, sagen, ja, so ist das. Kann man nichts machen. Dass Lieblingssünden gehätschelt und manchmal offen verharmlost werden. Dass mehr Christen kommen, wenn du einen Spieleabend machst, als wenn du einen Gebetsabend machst, wo ganz was anderes auf dem Spiel steht. Dass man manchmal unter Christen diskutieren muss, dass es gar nicht so schlecht ist, auch mal die Bibel zu lesen. Versteht ihr? Mir geht es nicht um Moralpredigt, mir geht es nicht darum, irgendwie ein schlechtes Gewissen einzureden. Aber es geht mir darum, dass der Heilige Geist uns die Augen öffnet. Dann, dass wir beides sehen, den Reichtum, der uns geschenkt ist. Der Reichtum, der bereit ist. Und die Armut, in der wir oft bleiben. Wir bleiben so unter unseren Möglichkeiten. Manchmal liest man in einer Zeitung von irgendeinem Obdachlosen, der gestorben ist, wo sie in der Matratze dann Tausende und Hunderttausende von Euros gelebt haben. Er hat auf einem Schatz gelebt, aber war in Lumpen die ganze Zeit. Er blieb unter seinen Möglichkeiten. Ich bete, dass der Geist Gottes unser Herz berührt, dass er uns auf die Knie treibt in die Gegenwart Gottes. Und ich bete, dass er uns neu erfüllt mit seiner ganzen Fülle. Und dass wir vorangehen als Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist gut, die Apostelgeschichte zu lesen. Die Apostelgeschichte liefert keinen Bauplan. Die Apostelgeschichte liefert keine Methoden. Man muss das ganz genau so eins zu eins machen, sondern wir müssen schauen, was sind die Formen für uns, in denen wir Gemeinde leben. Aber der Geist, der da wirkt, ist der gleiche. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, wie der Geist sich in der Gemeinde auswirkt. Ihr werdet Kraft empfangen, hat Jesus gesagt. Und wie wirkt sich diese Kraft aus? Und ich will mit euch über die Apostelgeschichte fliegen und schauen, was tut der Heilige Geist. In Kapitel 2, wir haben gehört, wie es losgeht, wie ein Brausen geschieht vom Himmel und ein Wind, das waren nicht die Ventilatoren, und der Geist sie alle erfüllt. Und die direkte Reaktion ist nicht, oh schön, das wollen wir nochmal erleben, sondern sie marschieren los und sie verkünden das. Und Gott spricht auf übernatürliche Weise und viele Menschen kommen zum Glauben. Und es ging ihnen durchs Herz, heißt es da, denen, die das hörten. Und dann fragen sie Petrus, was sollen wir tun? Und er sagt, tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann heißt es, am selben Tag wurden hinzugefügt zur Gemeinde etwa 3000 Menschen, die dann täglich einmütig beieinander waren. Sie waren einmütig beieinander, eine bunte Truppe schon damals. Es war die erste multikulturelle Gemeinde. Wir denken, wir machen da was Neues. Es waren aber in Jerusalem Juden aus allen Völkern unter dem Himmel. Die waren von ihrer religiösen Ausrichtung her Juden, aber sie waren Parther und Elamiter und Meder und Mesopotamier und Kappadokia. Ich habe deiner das vorhin nicht zum Vorlesen gegeben. Phrygier und Pamphylier und so weiter. Und die sind zusammen in dieser Gemeinde. Und diese Gemeinde ist eins. Später heißt es ein Herz und eine Seele. Daher kommt diese Redewendung. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und so fügt der Geist seine Gemeinde zusammen, wo man ihn lässt. Und da ruft vielleicht der Geist dich, dass du überhaupt den Schritt in die Taufe gehst, dass du den Schritt in die Gemeinde gehst, mit all ihren Macken, mit all ihren Schwierigkeiten, dass du dich verbindlich einbringst, dass du vielleicht wieder neu auch dich da ein Ja findest zur Gemeinde. Du sagst ja, okay, vielleicht habe ich Zeit gebraucht oder was auch immer, aber der Geist führt in die Gemeinde und wir sind durch einen Geist zu einem Leib getauft. Er führt in die Einheit, das lesen wir hier. Und in Kapitel 3 geht es dann weiter. Der Geist schenkt Vollmacht. Da sitzt dieser Gelähmte, der bettelt an der Pforte und Petrus und Johannes kommen vorbei. Und Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht, das sagen wir auch immer. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er steht auf und er ist auf wunderbare Weise geheilt. Und Petrus macht noch deutlich später in Vers 12, was wundert ihr euch darüber? Was seht ihr auf uns, als hätten wir doch durch eigene Kraft oder Frömmigkeit gewirkt, dass dieser gehen kann? Also da heilst du einen Gelähmten und sagst hinter den Leuten, ja, was wunderst du dich? Durch den Glauben an seinen Namen, an den Namen Christi, hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Also wenn der Geist kommt, schenkt er neue Vollmacht. Und Christen sind sehr erfinderisch, wenn es darum geht, Theorien zu erfinden, um ihren Mangel an Vollmacht zu legitimieren. Sagen wir, ah, das hat aufgehört mit den Aposteln, oder das ist halt nicht für diese Zeit, oder wir sind ja nicht Petrus, oder ja, wenn du nicht geheilt bist, dann ist halt noch irgendwie Sünde in deinem Leben, dann musst du halt noch richtig Buße tun, und hast nicht richtig geglaubt. Ja, Paulus, der hat ja auch mal, hat auch nicht jeden geheilt, und dann ist der eine Typ, der war doch mal krank und so. Und die Frage, setzen wir uns damit zur Ruhe mit irgendwelchen Ausreden oder bestürmen wir Gott weiter? Und ich glaube, Gott will uns in dieser Spannung halten. Manchmal wäre es einfacher zu sagen, ja, Gott will halt nicht immer heilen, fertig. Freuen wir uns, wenn es passiert und sonst haben wir nichts verloren. Aber die Bibel sagt was anderes. Sie verheißt eine andere Kraft. Und deshalb die Frage, bestürmen wir Gott weiter? Du kannst noch mehr, wir wollen noch mehr sehen. Du musst noch mehr tun. Strecke deine Hand aus, lass Zeichen und Wunder geschehen. Wir haben es nicht in der Hand. Und das ist das, was uns dann nervös macht. Ja, also ich kann zum Beispiel ganz gut organisieren. Also ein schönes Konzert kriege ich hin, wenn es keine unüberlegten Katastrophen gibt oder ungeplanten. Das kriegen wir schon irgendwie hin, ja. Die Frage ist, beschränken wir uns mit unseren Zielen, mit unseren Erwartungen auf das, was wir hinkriegen? Ja, Gemeindefest mit ordentlich Kuchen und so, das ist ja irgendwie zu machen. Oder bestürmen wir Gott, dass er auch bei so einem Konzert durch die Lieder, durch die Zeugnisse, durch die Atmosphäre Herzen berührt und verändert. Dass er bei dem Gemeindefest übernatürlich redet in den Gesprächen. Ja, stelle ich mich vor einem Heilungsgottesdienst vor allem darauf ein, die zu trösten, die dann nicht geheilt werden? Oder gehe ich raus aufs Eis oder besser aufs Wasser und erwarte Großes von Gott, auch wenn das ein Risiko ist? Auch wenn ich kann es nicht programmieren. Aber rechnen wir mit dem Handeln Gottes? Rechnen wir damit, dass er mehr Vollmacht hat als das, was wir bisher erlebt haben? Ich sage euch, die charismatische Bewegung die ist in den Anfängen, die ist bis zum Knöcheln im Wasser. Und ich rede jetzt nicht nur von dieser Gemeinde, sondern auch die vielleicht schon viel mehr erleben. Gott hat so viel mehr für uns. Und der Geist kommt mit Vollmacht. Der Geist kommt und wirkt Gebet. Das hängt natürlich zusammen. Ab Kapitel 4 geht es dann weiter. Und übrigens, ich gehe nicht bis Kapitel 28. In der Apostelgeschichte ist nicht alles einfach easy. Das wird manchmal den Leuten vorgeworfen, die sagen, ja, wir müssen uns an der Apostelgeschichte orientieren. Ja, das ist doch auch keine ideale Gemeinde. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber sie zeigt, was Gottes Kraft tun kann. Und sie zeigt, da sind Apostel, die ins Gefängnis geworfen werden, die ausgepeitscht werden, denen verboten wird zu predigen. Und was tut die Gemeinde? Sie sagt nicht, oh, du bist unser Pastor, wir müssen auf dich aufpassen. Jetzt zieh erstmal den Kopf ein. Sondern sie beten. Also sie planen auch nicht, sie machen nicht Strategien und oh, jetzt müssen wir eine neue Kommunikationsstrategie entwickeln und denen zeigen, dass wir gar nicht so schlimm sind. Sondern sie bestürmen den Thron Gottes im Gebet, in Einheit. Und da beten sie nicht um Schutz. Das darf man darf auch um Schutz beten. Und wir haben erlebt, wie Gott solche Gebete erhört, gerade diese Woche. Aber sie beten um Freimut, um Kühnheit, weiter das Wort Gottes zu verkünden. Gib deinen Knechten mit Freimut zu reden das Evangelium. Das ist ihre Reaktion auf Verfolgung. Und strecke deine Hand aus, dass Zeichen und Wunder geschehen. Und es gibt diese Redensart, die ich gerne aus unseren Köpfen verbannen würde, dass wir sagen, man kann nur noch beten. Man kann nur noch beten. Bitte, was? Nach dem Motto, ich habe gar kein Geld mehr, nur noch diese Million unterm Bett. Aber sonst habe ich gar kein Geld mehr. Man kann nur noch beten. Ja? Wir sind so betrogen, wenn wir die Macht des Gebets unterschätzen und es dann sein lassen. Wir sind wirklich betrogen. Ich habe gelesen von einem chinesischen Christen, John Sung. John Sung war einer der größten Evangelisten, also den Gott am größten gebraucht hat, in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Man schätzt, dass als er starb 1944, 10% der Christen in China durch ihn zum Glauben gekommen waren. Ein mächtiger Evangelist, unermüdlich, der letztlich sein Leben gegeben hat, einfach weil er hat dreimal am Tag gepredigt und irgendwann war seine Kraft alle. Und er hat sich wirklich verbraucht fürs Evangelium. Kann man sich angucken, wie wir damit umgehen. Aber er hat, der so ein aktiver Mann war, voller Gaben Gottes, hat gesagt, was Satan am meisten fürchtet, sind nicht meine Predigten, das ist jetzt von mir ergänzt, was Satan am meisten fürchtet, sind Heilige, die gemeinsam in Einheit beten. Das gemeinsame Gebet in Einheit ist das Sprungbrett für Erweckung. Mangel an Gebet ist der Tod der Gemeinde. Billy Graham hat es etwas mehr auf den Punkt gebracht, auf drei Punkte. Es gibt drei Schlüssel für Erweckung. Gebet, Gebet, Gebet. Und wir lesen in Apostelgeschichte 4, diese Gemeinde ist hart umkämpft. Die war schwach, äußerlich vielleicht unansehnlich. Aber sie war quicklebendig. Und sie war auf ihren Knien vor Gott. Das wirkt der Heilige Geist. Die Frage ist, geben wir ihm Raum? Geh noch ein bisschen weiter, Kapitel 5. Der Geist Gottes ist ein heiliger Geist. Der Geist Gottes ist ein heiliger Geist. Und in Apostelgeschichte 5 lesen wir von Hananias und Sapphira, diesem Ehepaar, wir würden vielleicht sagen, eine kleine Notlüge, eine kleine Übertreibung haben durchgehen lassen. Sie haben was gespendet. Das ist doch toll, das muss man doch anerkennen. Und dann haben sie ein bisschen übertrieben bei dem Maß ihrer Großzügigkeit. Sie haben gesagt, das ist der volle Kaufpreis von dem Acker. Und dabei haben sie was einbehalten. Und Gott überführt sie. Und durch Petrus sagt Gott zu ihnen: Warum habt ihr den Heiligen Geist belogen? Und Gott richtet sie, indem sie auf der Stelle tot umfallen. Und wir sind ganz schnell dabei, mit so einem leichten Grinsen, weil es uns irgendwie vielleicht verlegen macht, zu sagen: Naja, Gott sei Dank handelt Gott heute meistens nicht so, sonst wären die meisten von uns nicht hier. Und diesen flotten Spruch haben wir so schnell dabei. Ich weiß nicht, ob ihr, ich habe ihn selber schon mal gemacht irgendwo, aber ja, schütteln wir das damit ab? Oder lassen wir zu, dass der Heilige Geist ein heiliges Erschrecken über uns bringt, über die Heiligkeit Gottes, über die zerstörerische Macht der Sünde, über die Realität von Gottes Gericht? Und ihr Lieben, es heißt in Gottes Wort, das Gericht fängt an am Hause des Herrn. Ich muss mich selbst mal wieder prüfen, wo ich mich dran gewöhne, dass Gott ja sowieso vergibt. Dass wir dann anfangen, Sünde auf die leichte Schulter zu nehmen. Und du findest, wenn du vergleichst, und wir vergleichen gerne, du findest immer jemanden, der es noch schlimmer treibt. Du findest immer jemanden, wo du sagst: Naja, also ich bin ja nicht so wie der. Und dann glauben wir, dass wir die Sünde im Griff haben können, dass wir Sünde kontrollieren können. Okay, ich trinke ab und zu über den Durst, aber ich kann ja jederzeit aufhören. Und außerdem werde ich ja nicht aggressiv dabei. Mir ganz friedlich dann. Okay, ich bin oft jähzornig, aber ich meine es ja nicht so. Und außerdem werde ich nicht handgreiflich dabei, so wie irgendwer anders. Okay, ich schaue mir Frauen als Lustobjekte an, aber ich lasse sie doch in Ruhe. Ich gucke ja nur. Ich habe eine Geschichte gehört, und die habe ich von einem Prediger gehört als Beispiel, deshalb weiß ich nicht, ob sie wahr ist. Eine Geschichte, die ihm jemand erzählt haben soll, von einer Frau, die eine Schlange als Haustier hatte. Es gibt ja Leute, die interessante Haustiere haben. Neulich traf ich einen Punk in der Stadt mit so einer niedlichen, possierlichen so einem Nagetier auf der Schulter. Erzählte hier jemand auch, dass sie auch im Keller solche Nagetiere hätten. Also diese Frau hatte eine Schlange als Haustier. Und am Anfang war die Schlange ganz klein, und dann wurde sie ein bisschen größer, und sie hat irgendwie mit dieser Schlange geschmust. Und die Schlange durfte auch wie ein Hündchen in ihrem Bett schlafen. Und jetzt sind auch wieder alle wach, das ist fantastisch. Und dann wachte sie morgens auf, und dann war die Schlange, hatte sich so ein bisschen in den Haaren verwickelt, und dann musste sie die erstmal auseinandersortieren. Und dann ist die Schlange weiter gewachsen, und irgendwann passierte was Seltsames. Die Frau wachte morgens auf und sah, dass die Schlange nicht irgendwo aufgerollt war, sondern gerade neben ihr lag, von ihren Füßen bis zu ihrer Schulter. So gerade wie ein Stock. Und also sie war schon ein bisschen gewachsen, ja. Und das fand sie komisch, weil das noch nie passiert war. Und dann rief sie einen Freund an, der irgendwie Tierarzt oder sowas war, der sich offensichtlich mit Schlangen auskannte. Du kannst das dann nachher die Geschichte bestätigen, oder du bist mehr bei der Kuh-Fraktion. Sagt, ja, was ist denn da? Geht's dir nicht gut oder so? Und dieser Freund sagte zu ihrem Entsetzen: Du musst diese Schlange sofort töten. Ja, was, wie bitte? Mein Schnucki? Das kann, diese Schlange misst dich. Sie guckt, ob sie schon groß genug ist, um dich zu fressen. So, ja? Jetzt könnt ihr nachher gut zum Mittagessen gehen ins Bistro. Warum erzähle ich das? Außer um euch wach zu machen. Es ist eine Illusion, dass wir denken, Sünde kontrollieren zu können. Es ist eine Illusion, dass wir denken, mit Sünde spielen zu können. So wenig wie eine Maus mit einer Katze spielen kann. Und Gott hat zu Kain gesagt: Die Sünde lauert vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Wir sind berufen zu siegen. Und in der Kraft des Geistes hören wir auf, mit der Sünde zu spielen. Ihr Lieben, lass uns aufhören, mit der Sünde zu spielen. Der Heilige Geist ist ein heiliger Geist. Wir lesen dann weiter, Kapitel 6, der Heilige Geist wirkt Dienst. Ja, er beruft Männer voll Heiligen Geistes. Wozu? Um sich um die Abendspeisung zu kümmern. Das gehört dazu. Wenn wir mit dem Wirken des Geistes rechnen, dann führt er uns in Dienst, klar. Der gibt uns nicht irgendeinen Nervenkitzel, sondern beruft uns, für andere da zu sein, konsequent für andere da zu sein. Unsere Reihenfolge ist: erstmal gucke ich, dass ich mich um meine Bedürfnisse kümmere. Wenn ich dann noch Zeit habe, dann verbringe ich sie vorm Fernseher oder vorm Internet. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann diene ich vielleicht auch noch anderen, wenn ich Zeit habe und es Spaß macht. Also ich überspitze vielleicht ein bisschen, ja, aber der Geist Gottes sagt: trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere hinzugetan. Er ruft uns in Dienst und er gibt uns auch die Kraft zum Dienen. Und er zeigt uns auch, wo wir die Kraft ausgeschöpft haben, wo wir eine Pause brauchen, natürlich. Schließlich, der Heilige Geist wirkt Hingabe. Einer von diesen geisterfüllten Armenpfleger aus Kapitel 6 ist der Stephanus. Und der pflegt nicht nur Arme, sondern der predigt auch. Und dann wird ihm der Prozess gemacht. Und dann lesen wir in Kapitel 7, wie er frei ist in der Kraft des Geistes. Er ist verhaftet, er steht vor Gericht. Ihm droht die Hinrichtung, die dann auch kommt. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes ist Stephanus frei. Und kannst du frei sein von jeder Menschenfurcht? Kannst du frei sein von jeder Menschenfurcht? Was ist Menschenfurcht? Menschenfurcht heißt eigentlich, mir ist es wichtiger, was andere Menschen über mich denken, als was Gott über mich denkt. Menschenfurcht sagt, es ist mir wichtiger, was andere Menschen über mich denken, als was Gott über mich denkt. Und nochmal, wir können das nicht aus eigener Kraft reparieren und sagen, oh, da muss ich mich mehr anstrengen und irgendwie irgendwelche Abenteuer bestehen, sondern strecken wir uns aus nach dem Geist Gottes, dass er uns das sortiert. Dass der uns die Prioritäten klar macht. Wir haben ein Buch über Menschenfurcht, das heißt auf Englisch When People Are Big and God Is Small. Also wenn Menschen groß sind und Gott klein ist. Das ist diese optische Verzerrung in der Menschenfurcht. Und Gott will uns das durch seinen Heiligen Geist umdrehen, dass wir sehen, wie herrlich unser Herr ist. Und wie klein letztlich, wie gar nichts, sagt der Psalmist, sind doch alle Menschen. Und noch im Sterben kann Stephanus Gott loben und für seine Mörder beten, weil er weiß, wie Christus zu ihm steht. Dann lesen wir am Ende von Kapitel 7. Er aber, Stephanus, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, dass wir frei sind, dass wir loslassen können, dass wir alles für Jesus geben können. Der Heilige Geist will sein Leben in seiner Gemeinde hervorbringen. Er will sein Leben unter uns hervorbringen. Und dann gibt es ein einfaches Gesetz, das heißt, nur leere Gefäße können gefüllt werden. Nur leere Gefäße können gefüllt werden. Und das ist die Frage an dich. Bist du empfangsbereit? Sind deine Hände leer? Oder klammerst du dich an irgendwas fest? Das können gute Sachen sein, das können schlechte Sachen sein. Was musst du an Gott abgeben? Was musst du loslassen? Wo musst du die Kontrolle abgeben und den Geist machen lassen? Welche falsche Sicherheit, welche Lieblingssünde musst du loslassen? Und wenn er dich dazu auffordert, dann macht er das nicht, weil er dich berauben will. Dann macht er das nicht, weil er dich ärmer machen will, sondern weil er dich überreich beschenken will, wenn du ihn lässt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist in uns am Werk, wenn wir ihr Raum geben. Halleluja.